Gott sucht Helden, das ist unsere neue Serie, das ist jetzt der zweite Teil. Männer und Frauen, da fehlt noch was mit, jetzt kommt das Bild. Männer und Frauen, die bereit sind, sich für das Reich Gottes einzusetzen, auch dann, wenn es Hindernisse gibt, die man überwinden muss. Und wer die Bibel aufmerksam liest, wird entdecken, dass Gott meistens Menschen beruft, wenn er in diese Welt hineinwirken will. Das haben wir ja letztes Mal etwas genauer angeschaut. Gott unterstützt diese Leute oft mit Wundern, wie wir das bei Gideon auch sehen werden. Selbstverständlich könnte Gott jederzeit direkt eingreifen, aber er scheint das Zusammenwirken mit dem Menschen vorzuziehen. Und so kam der Engel des Herrn zu Gideon und sagte: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Finde ich eine tolle Anrede, oder? Wenn jemand mich so ansprechen würde, das ist schon noch toll. Du streitbarer Held. Offenbar hatte Gideon seine Tapferkeit bereits bewiesen. Ansonsten würde ihn der Engel nicht in dieser Weise ansprechen. Gott beruft mit Gideon einen streitbaren Helden. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar ein streitbarer Krieger. Und deshalb werden wir uns in dieser Predigtreihe am Beispiel Gideons herausfinden, was einen echten Helden ausmacht. Nicht Spider-Man, nicht James Bond, nicht Batman oder wie die alle heißen, sondern einen echten Helden. Und das heutige Thema ist: echte Helden haben Angst. Das Volk Israel durchlief in ungefähr 300-jähriger Richterzeit verschiedene sich wiederholende Zyklen, Abläufe. Richterzeit, wollen wir die vielleicht schnell einordnen, wann beginnt die ungefähr? Also wir haben das Volk Israel, das nach Ägypten geht, weil im Land, wo sie lebten, war eine Hungersnot und dann sind sie dort hängen geblieben für etwa 400 Jahre und dann? Zeit Josuas, ja, was hat Josua gemacht? Josua hat Israel nach der 40-jährigen Wüstenwanderung ins Land Kanaan hineingeführt und dann beginnt die Richterzeit. Und bis wann dauert die Richterzeit ungefähr? Also nicht zeitlich, sondern inhaltlich. Samuel ist auch noch ein Richter und dann die Wahl des Königs Sauls. Dort ist quasi auch der Schnitt. Bis zur Wahl des Königs Sauls haben wir eine Theokratie, ist Gott der König vom Volk Israel. Und ab Saul haben wir eine Monarchie. Das ist der König, regiert das Reich. So, nur dass wir da ein bisschen das vielleicht einordnen können. Also da gibt es das Richterbuch, das hat ganz verschiedene Zyklen, und so ein Zyklus hat 5 Phasen. Wir schauen die kurz an miteinander. Die erste Phase ist, das Volk Israel lebt in Frieden, der Wohlstand mehrt sich und die Israeliten beginnen, andere religiöse Kraftquellen anzuzapfen. Phase 2, Gott überlässt die Israeliten ihren Götzen, die sie verehren, zieht seinen Schutz zurück und überlässt das Volk feindlich gesinnten Völkern. Und damit möchte Gott die Israeliten zur Besinnung bringen und zu sich zurückziehen. Phase 3, in der ausweglosen Situation beginnt Israel Gott um Hilfe anzuflehen. Als die Götter nicht mehr helfen, als sie merken, dass alles nicht taugt, beginnen sie Gott anzuflehen. Phase 4, Gott beruft einen Retter, Richter werden sie genannt. Und der Retter erlöst die Israeliten aus der Unterdrückung der anderen Völker und führt sie wieder zu ihrem Gott zurück. Und dann die 5. Phase. Israel gewinnt die staatliche Souveränität zurück und solange der Richter lebt, herrscht Frieden und Wohlstand, der Wohlstand wächst, aber sobald dieser Retter, dieser Richter gestorben ist, geht es wieder in die Phase 1. da kommt der nächste Zyklus. Wenn ihr das Buch Richter durchlest, ist das immer wieder dieser Ablauf. Gideon ist jetzt der Richter, der Israel von den Midianiten befreien und zu Gott zurückführen soll. Eine sehr schwierige Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns sich über diesen Job gefreut hätte. Es war wirklich unglaublich schwierig und unvorstellbar. Wie ist das überhaupt möglich? Nun, er hat diese Aufgabe bekommen und der erste Schritt dieser Rettungsaktion beginnt mit einem Tabubruch. In der Familie des Gideons wurden verschiedene Götter verehrt. Auf ihrem Land, auf dem Land der Familie, stand ein Altar für den kananäischen Gott Baal und ein Bild der Königin Aschera. Und diese Anbetungsstätte wurde von der Dorfbevölkerung rege benutzt. Es war so eine Art Wallfahrtsort, wo man hinging und den Göttern opferte. Diese beiden Gottheiten schienen den Israeliten so wichtig, weil sich ihr Wohlstand vorwiegend auf Landwirtschaft und Viehzucht gründete. Ertragsreiche Ernten waren von existenzieller Bedeutung. Sonneneinstrahlung und Wasser und alles im richtigen Moment und im richtigen Maß war wichtig für eine gute Ernte. Warum also nicht den kananäischen Gott anbeten und ihm Opfer bringen, der genau für diesen Bereich des Lebens zuständig ist? Gleichzeitig kann man ja auch noch seine Gattin, seine Gemahlin, die Aschera verehren, die Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe. Schaden kann das doch nicht. Und dadurch könnte man den Gott Israels auch ein bisschen entlasten. Dachten sie vielleicht. Nützt es nichts, was soll es schaden? Sie waren doch keine Fundamentalisten. Sie verstanden sich als eine aufgeschlossene, moderne und liberale Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die tolerant gegenüber fremden Kulturen geworden ist, bereit, Verschiedenes in die eigene Kultur und den eigenen Glauben zu integrieren. Sie müssen deshalb den Gottesdienst für den Gott Israels nicht abschaffen, warum auch? Aber mit den anderen Göttern kommt mehr Farbe, mehr Abwechslung ins religiöse Leben hinein. Und deshalb ehrten sie nach wie vor den Gott Israels, denn das gehörte zu ihrer Identität. Niemand wollte den Gott Israels abschaffen, niemand war gegen den Gottesdienst für den Gott Israel. Es ging nur darum, den religiösen Horizont zu erweitern, den eigenen Glauben zu bereichern. Das nennt man übrigens Synkretismus, Glaubens- oder Religionsvermischung. Gideon ist in diesem religiösen Klima groß geworden. Es störte ihn nicht, dass die Leute vom Dorf dieses Heiligtum besuchten, das auf ihrem eigenen Land stammt, ihrer Familie und den Götzen opferten. Das war für ihn normal und okay. Das war immer so, seit er sich erinnern kann. Oder irgendwie ist es gekommen und es ist ganz normal und okay. Das zeigt seine Antwort gegenüber dem Engel, der zu ihm kam. Er sagt, verzeih mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen, fragt er. Hätte Gideon verstanden, dass sie mit dem Götzenkult Gott beleidigt, dann hätte er begriffen, dass sie durch diesen Baals- und Aschera-Kult den Gott Israel verlassen hatten. Auch wenn sie noch immer ab und zu Gottesdienst feierten für den Gott Israels, dann hätte Gideon bestimmt anders reagiert. Dann hätte er gesagt, ja, ich weiß, früher oder später musste es soweit mit uns kommen. Das ist die Folge davon, dass wir dich verlassen haben. So, irgendwie so hätte er reagieren müssen. Aber nicht, warum lässt Gott denn das zu? Er hätte begriffen dann, wenn er realisiert hätte, was sie eigentlich leben, hätte er gewusst, der Zeit wird kommen. Es ist ganz eine logische Folge, dass wir uns in so ein Fiasko hineinmanövrieren. Aber ihm war das offensichtlich nicht bewusst. Gideon hatte diese Einsicht noch nicht. Und das Interessante ist, trotzdem wollte Gott ihn als Retter. Trotzdem. Als Retter, der Israel von den Midianiten befreit. Es ist schon erstaunlich, wie blind Menschen für die Wahrheit werden können. Und wir dürfen ja nicht denken, dass wir heute für solche Einflüsse und Gedanken immun seien. Die Religionsvermischung war, ist und bleibt eine Gefahr. Plötzlich schleichen sich Überzeugungen in unser Denken und Leben hinein, die mit dem christlichen Glauben eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir würden nie sagen, dass wir Gott nicht mehr lieben, wir würden nie seine Existenz leugnen, aber wir lassen Einflüsse in unserem Leben Raum gewinnen, die mit einem gesunden christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder in der Bibel lesen und uns mit ihr beschäftigen. So halten wir uns in unserem Glauben fit. Im Hebräisch lesen wir, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also da muss man sich nicht ein Schlachtfeld vorstellen, sondern diese Gedanken, die Bibel schärft unser Denken. Das will diese Stelle sagen. Es schärft unser Denken. Es hält uns in Gedanken fit. Es schützt uns davor, dass wir irgendwie beginnen, Dinge zu denken, die eigentlich jenseits von der Wahrheit sind. Es ist eine alte Weisheit, dass wir von dem geprägt werden, von dem wir uns beeinflussen lassen. Paulus schreibt, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter, oder im Volksmund heißt es, das kennt ihr doch. Mit der Sitte, ja. Genau. Luther übersetzt das so, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Hier, in dieser Übersetzung, etwas präziser, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Umgang formt uns. Gideon war umgeben von diesem Kult, das hat ihn geformt. Man kann es natürlich auch umgekehrt sagen, guter Umgang formt den Charakter. Deshalb ist es wichtig, dass ich schaue, dass ich einen guten Umgang habe. Und vielleicht können dir einige Fragen helfen, herauszufinden, wo du persönlich stehst. Ich hab sie auf eurem Blatt. Worüber denke ich am meisten nach? Woran hängt mein Herz am stärksten? Bin ich noch immer der tiefen Überzeugung, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist? Und was bringt mir wirklich Glück und Erfüllung? Ihr könnt die Fragen mitnehmen. Beantwortet Fragen generell nicht immer so, wie ihr denkt, wie man sie beantworten müsste, wenn. Sondern beantwortet Fragen so, wie ihr sie wirklich beantwortet. Nur dann könnt ihr etwas entdecken. Nur dann könnt ihr vielleicht merken, dass vielleicht da und dort Bedarf vorhanden ist, sich vertiefter Gedanken zu machen und vielleicht etwas zu ändern. Gideon scheint diesen Synkretismus, diese Religionsvermischung, die in Israel herrschte, ganz selbstverständlich hingenommen zu haben. Und nun gibt ihm Gott einen ersten, unglaublich schwierigen Auftrag. Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf den Höhen dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu, und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Also das müsst ihr mal zu Hause nochmal durchlesen. Das ist ein unglaublicher Auftrag, den er hier bekommt. Bevor Gideon gegen die Midianiter kämpft und Israel von der Unterdrückung befreit, will Gott ein ganz klares Zeichen setzen. Er zeigt Gideon, wie eine grundlegende Veränderung beginnt. Sie beginnt nämlich da, wo die falschen Götzen und Götter aus unserem Leben zerstört werden und der Schöpfer wieder allein den Platz der Anbetung bekommt. Und dazu musste Gideon den Altar zerstören und das Aschera-Bild zu Holz, Kleinholz schlagen. Aus diesen Materialien soll er Gott einen Altar bauen und das Holz des Aschera-Bildes für das Brandopfer verwenden. Das finde ich unglaublich faszinierend, dass weder Ort noch die Steine noch vom Baalsaltar noch das Holz des Aschera-Bildes eine magische Bedeutung haben. Er hätte ja sagen können, tu das ja zur Seite, das ist alles Teufelszeug und das ist für die Anbetung der Götter benutzt worden. Tu das weg. Hol neue Steine, reine Steine. Neues Holz, reines Holz. Nein, Gott verwendet diese Materialien, die für die Anbetung der Götzen verwendet wurden, für seine eigene Anbetung. Gott geht es nicht um Orte und Materialien. Bei der Anbetung, denn Anbetung geschieht grundsätzlich im Geist. Jesus sagt einmal, Gott ist Geist. Und die, die ihn im Geist anbeten wollen, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Magisches Denken, das kann man wirklich nicht deutlich genug sagen. Magisches Denken ist der Bibel fremd. Und ich staune oft, wie viel magisches Denken auch in unseren Kreisen manchmal vorhanden ist. Magisches Denken ist der Bibel fremd. Früher hörte ich oft, dass sich Leute Gedanken machen, dass es problematisch sein könnte, wenn wir im Volkshaus Gottesdienst feiern, denn hier fänden Treffen statt, die nicht mit unseren Überzeugungen übereinstimmen würden. Jetzt übrigens parallel auch gerade eines, nämlich ein Treffen von Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, zu erklären, dass es Gott nicht gibt. Dahinter stand die Angst vor dem Einfluss böser Mächte. Wir müssen uns aber von solchen Vorstellungen lösen. Es gibt meines Erachtens auch keine wirklichen Kraftorte. Selbst wenn es die gäbe, dann könnten wir ohne Probleme an jedem Kraftort Gott den Lebendigen anbeten. Da würde überhaupt nichts passieren. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber nochmals zurück zu dieser Wiederverwertung des Materials, dieser Götzen. Das heißt doch auch, dass wir unsere Götzen wiederverwerten können. Wenn sich zum Beispiel deine eigene Karriere immer wieder vor deine Beziehung zu Gott stellt, dann beginn bewusst deine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, dass du damit auch Gott dienst. Oder wenn du merkst, dass Besitz und Wohlstand eine zu große Bedeutung für dich bekommen hat, dann beginne bewusst zu teilen und in das Reich Gottes zu investieren. Wir müssen nichts Neues erfinden. Wir können unsere Verhaltensweisen wiederverwerten, indem wir sie zur Ehre Gottes einsetzen. Und Gideon realisiert sofort, wie gefährlich das ist, was er tun muss. Er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tag zu tun, und er tat es in der Nacht. Mit der Zerstörung dieses Heiligtums brach er ein Tabu dieser Gesellschaft. Ein Tabubruch, der ihm sogar das Leben kosten könnte. Obwohl er in Gottes Augen ein streitbarer Held war, hatte er Angst. Und ganz ehrlich, wer hätte von uns da keine Angst? Wer sagt, ich hätte keine Angst? Der hat noch keine Vorstellung, wie schwierig das war, was Gideon hier tun musste. Aber Gideon ließ sich durch diese Angst nicht von seinem Auftrag abhalten. Er verschob lediglich die Ausführung vom Tag in die Nacht. Er wollte vermeiden, dass ihn die Leute angreifen und ihn von seinem Vorhaben abbringen könnten oder eben sogar gleich ermorden. Echte Helden zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie keine Angst haben. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Angst überwinden. Sie tun es trotz der Angst. Das sind die Helden. Diese Haltung finden wir übrigens auch bei Paulus, den Christen in Korinth gesteht er, dass er ängstlich war, als er ihnen das Evangelium verkündete. Er schreibt, ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ich hatte Schiss. Angst war für Paulus aber kein Hinderungsgrund, auf die Verkündigung des Evangeliums zu verzichten. Er sagte sich nicht, ah, wenn ich Angst habe, dann stimmt etwas nicht mit mir. Zuerst muss ich meine Angst bewältigen und wenn ich sie dann bewältigt habe und angstfrei bin, dann kann ich ja wieder weitermachen. Ich meine, das wisst ihr ja selber, wenn ihr zu einer Prüfung geht und Angst habt, dann ist ja die Lösung auch nicht. Ah, ich gehe nicht an die Prüfung, ich warte, bis ich keine Angst mehr habe. Da geht man rein, zack, und packt das, den Stier bei den Hörnern, trotz der Angst. Nein, Paulus überwindet die Angst und tut es trotzdem. Es ist für uns fast nicht nachvollziehbar, wie schwierig das für Gideon gewesen sein musste, diesen Altar und dieses Aschra-Bild zu zerstören und einen neuen Altar zu bauen. Er tat es, Gideon nahm 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Das zeigt uns auch, dass er einen größeren Hof hatte, wenn er 10 von seinen Leuten nimmt, dann müssen es noch mehr sein, und hat das mit diesen Männern gemacht. Am anderen Morgen verbreitete sich die Nachricht blitzschnell im Dorf. Ein Riesenskandal. Mit dem Abbruch des Baalsaltars und der Beseitigung der Aschera traf Gideon die Menschen mitten ins Herz. In Scharen kamen sie, um mit eigenen Augen zu sehen, was passiert ist. Fassungslos nehmen sie zur Kenntnis, dass der Baalsaltar abgebrochen und stattdessen ein Altar für den Gott Israels aufgebaut wurde. Einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Vielleicht hat einer dieser Männer ihn verraten, der bei dieser Aktion mit dabei war. Jedenfalls wussten sie jetzt, wer dafür verantwortlich war. Jetzt hätten sie sich ganz normal beruhigen können. Gideon hatte ja nur das Eigentum seiner Familie zerstört. Eigentlich ist das eine reine Familienangelegenheit, die er mit dem Vater zu klären hat. Wenn Gideon nicht mehr Baal und Aschera, sondern nur noch den Gott Israels anbeten will, ist das ja seine Sache, oder? Das wäre doch tolerant gewesen, finde ich. Doch eigenartigerweise hört hier ihre Toleranz auf. Die Leute fordern von Gideons Vater, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Tod wollen wir ihn haben. Blind vor Wut wollten sie Gideon hinrichten. Nur weil er heidnische Götter zerstört hat. Nur deshalb. Also nicht den Gott Israels beleidigt, sondern heidnische Götter zerstört. Und wir kennen diese Wut ein wenig. Sie begegnet uns, wenn Menschen von Jesus hören, der von sich sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Den einen ist das gleichgültig und andere ärgern sich darüber und finden es arrogant und intolerant. Es ist interessant, dass sich der stärkste Widerstand dort zeigt, wo Menschen allein den lebendigen Gott verehren möchten. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, ja, es kommt die Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu tun. Sie morden sogar mit einem religiösen Motiv. Christen werden ermordet, weil Menschen denken, sie würden damit Gott einen Gefallen tun. Oder sie morden, weil sie denken, sie würden der Gesellschaft, ja sogar der Menschheit einen Gefallen tun. Wenn man mal diese Leute beseitigt, die sagen, es gibt nur einen wahren Gott, dann haben wir mal Ruhe und dann kommt nicht immer diese Störenfriede. Und in unserer privilegierten Lebenssituation als Christen in der Schweiz vergessen wir, dass wir in einer Zeit der größten Christenverfolgungen der Geschichte leben. In anderen Ländern zahlen Menschen einen hohen Preis dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Oft verlieren sie dabei ihre Familie, ihre Erbe, ihre Ausbildungsmöglichkeiten und manchmal auch ihr Leben. Im Moment sind ja die Gebiete im Brennpunkt dieses Geschehens, die grässlichsten Verfolgungen dieser Terrorbewegung Islamischer Staat. Dort werden nicht nur Christen getötet, sondern alle, die irgendetwas anderes glauben als diese Leute. Und sei es nur, dass sie finden, man könnte sich anders kleiden. Wenn sie sich anders kleiden wollen, sind sie des Todes. Und als Christen wissen wir, dass uns nur, und auch wenn es schmerzhaft ist, nur körperliche Schaden zugefügt werden kann. Jesus sagt, dass seinen Jüngern fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Nur das irdische Leben können sie uns nehmen. Das verlieren wir früher oder später. Das ist sowieso etwas, was wir nie erhalten können. Wir verlieren es. Ich kann es heute verlieren, wenn ich nach Hause gehe. Oder ich kann es auch hier verlieren, das irdische Leben. Aber das ewige Leben kann ich nicht verlieren. Das, was mir Gott schenkt. Und deshalb sagt Jesus, wenn euch die Menschen angreifen, auch wenn ihr Glaubensleben, ihr könnt nur das verlieren, was ihr früher oder später verliert. Nämlich das Leben hier auf der Erde. Aber was sie euch nie nehmen können, ist das ewige Leben. Und wenn wir vor jemandem Respekt haben sollten, dann einzig und allein vor dem lebendigen Gott. Bekennen wir, was wir mit tiefster Überzeugung glauben, erleben wir, wie intolerant unsere tolerante Gesellschaft plötzlich werden kann. Nun, die Meute glüht vor Wut. Gideon muss sterben, schreien sie. Aber Gideons Vater stellt sich vor seinen Sohn. Er fragt die Leute, wollt ihr für Baal streiten? Klammer, habt ihr vergessen, dass Jahwe unser Gott ist, der Gott Israels? Wollt ihr tatsächlich für Baal streiten, für diesen heidnischen Gott? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, dieser Baal, so streitet er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Wenn er wirklich mächtig und lebendig ist, dann kann er sich selber wehren. Wenn Baal tatsächlich ein lebendiger, mächtiger Gott ist, soll er seine Sachen selber regeln. Und die Leute ließen ab von Gideon. Und von dem Tag an nannte man Gideon Jerubal. Das heißt, Baal streitet mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Also sie meinen praktisch, Baal ist jetzt im ständigen Streit mit ihm. Kein Problem. Baal konnte ihm nichts anhaben. Aber sie haben ihm von dem Tag an Jerubal gesagt. Echte Helden haben Angst. Das werden wir bei Gideon noch oft sehen. Doch wer Angst hat, ist kein Weichling. Wichtig ist, dass wir die Angst überwinden. Wir können von diesem Abschnitt etwas ganz Wichtiges lernen. Wenn eine fundamentale Veränderung stattfinden muss, auch in unserem Leben, da beginnt es damit, dass wir unsere Götzen beseitigen, wenn wir solche haben, und wir uns wieder voll und ganz auf Gott verlassen. Paulus sagt unmissverständlich, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, und dieses Fundament ist Jesus Christus. Kein anderes Fundament taugt fürs Leben. Wenn wir wünschen, dass uns Gott hilft, dann möchte er als erstes, dass wir unser Fundament überprüfen. Und wenn wir in unser Fundament Fremdes eingefügt haben, ein Talisman oder ein heiliger Gegenstand, wo wir denken, der muss bei mir im Auto liegen, sonst habe ich irgendwie Angst, ich würde einen Unfall machen. Oder wenn ich denke, dass das Abendmahlsbrot heiliger ist als irgendein anderes Brot und ich nehme das, damit ich die Woche hindurch mehr Heiligkeit in mich hineinbekomme. Alles Fundamente, die nicht halten. Und ihr würdet staunen, wie viel oder wie anfällig wir auf solches magisches Denken sind. All das Fremde, das muss radikal beseitigt werden, wie es Gideon getan hatte. Und falls du Angst davor hast, falls du denkst, wenn ich jetzt aber dieser Gegenstand nicht mehr in meinem Auto liegt, dann habe ich vielleicht nächste Woche einen Unfall, wenn du Angst davor hast. Kein Problem. Echte Helden haben Angst. Aber sie überwinden sie. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du dich als der lebendige Gott erweist, mächtiger als alle Götzen und Götter, mächtiger als alle Philosophien, die wir aufbauen, als alle Erklärungen übers Leben, die schlussendlich wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Aber du bist der wahre Gott, und wer sich auf dich verlässt, der wird erfahren, dass sich das lohnt in jeder Hinsicht. Und du siehst auch, dass wir selber auch in der Gefahr stehen, dass wir in unserem Leben Gedanken Raum geben, die eigentlich mit dem Glauben zu dir gar nichts zu tun haben. Die ablenken, wo wir unser Vertrauen auf Nichtiges setzen, auf Gegenstände, auf Umstände und nicht einfach dir vertrauen so und dir alles zutrauen. Im Wissen darum, wir brauchen keinen Gott, der speziell für unseren Lohn zuständig ist. Wir brauchen niemanden, der speziell für die Stellensuche zuständig ist. Wir brauchen niemanden, der für unseren Garten speziell zuständig ist. Mit allem, was uns beschäftigt, mit der Familie, alles können wir mit dir besprechen und zu dir bringen. Dafür möchte ich dir danken. Amen. Wir haben heute auch das Abendmahl. Das Abendmahl hat Jesus eingesetzt zur Zeit, als das Passa stattfand. Da wurde quasi in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten das Passa gefeiert. Und dann hat Jesus dieses Passafest gefeiert und hat dann dieses Abendmahl eingesetzt. Und das ist eigentlich sehr passend, weil dieses Abendmahl genau uns ans Fundament erinnert. Wer ist das Fundament? Das ist Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Für den Körper von Jesus steht das Brot und für sein Blut steht der Wein. Und das ist die Symbolik. Und mit dem sollen wir uns immer wieder daran erinnern. Deshalb feiern wir Abendmahl, was Jesus für uns getan hat und dass er unser Fundament ist. Dass wir das nie vergessen. Dass wir nie denken, wir sind doch super Christen, weil wir sind doch so nett miteinander und so schön Christ zu sein und man hat es sehr nett und weiß ich was. Das ist alles toll. Und dann klopfen wir uns dann noch auf die Schulter, dass wir immer besser werden. Nein, wir sind Christen. Und wenn wir es toll miteinander haben, dann ist das Fundament von dem Jesus, der mich erlöst hat, der mir ein neues Leben geschenkt hat. Und so wollen wir das Abendmahl einnehmen und für die vielleicht dann neu sind, sage ich mal, wie das geht. Ihr könnt dann nach vorne kommen, hier bekommt ihr auf jeder Seite das Brot und dann auf dieser Seite, da ist glaube ich der Traubensaft drin, der Wein und da der Traubensaft. Und dann könnt ihr nehmen, woher ihr wollt, den Traubensaft und den Wein. Und dann könnt ihr wieder am Platz sitzen. Wer das Abendmahl nicht einnehmen will, weil er sich sagt, das ist gar nicht meine Überzeugung, ich bin jetzt irgendwie hier einfach so reingeraten und so und war mal nett da zu sitzen, aber so, das will ich jetzt nicht mitmachen, kein Problem, einfach sitzen bleiben, für uns überhaupt kein Problem. Ich lese den Abschnitt noch im Korinther, wo der Paulus über das Abendmahl spricht. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Also wir sollen uns daran erinnern. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Ich muss es einfach jedes Mal sagen, da kommt natürlich der beste Ausdruck, oder? Jedes Mal verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also es ist nicht einfach ein Totenmahl. Wir verkündigen und bezeugen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir tun das, bis er wiederkommt, weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, dass er wiederkommen wird. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das große Geschenk, das du uns Menschen gemacht hast in deinem Sohn, dass du ihn in diese Welt geschickt hast, eine Welt, die ihn abgelehnt hat, bis dahin, dass er am Kreuz hingerichtet wurde. Und wir danken dir, Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast aus Liebe zu uns, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und es freut mich zu wissen, dass du auferstanden bist. Und ich hoffe, dass ich bis an mein Lebensende nie vergesse, auf welchem Fundament mein Leben steht, seit ich dich kenne. Und so wollen wir verkündigen, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und wir wollen uns freuen auf den Tag, an dem wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Amen.